Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lese ich uns zum Thema Ich glaube an Gott, den Vater, aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Bergpredigt, Matthäus 7, 7 bis 11. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gäbe? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gäbe? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Liebe Geschwister, das Evangelium ist absolut einzigartig gegenüber den Religionen der Welt. Gerade auch an dem Punkt, den wir heute als Predigttext und Predigtthema haben, dass Gott uns so nahe kommt, dass wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater. Der Begriff Vater beinhaltet dabei eine umfassende Zuwendung Gottes zu uns. Das heißt, schon von seinem Wesen als Vater, von Ewigkeit her, ist Gott darauf aus, zu uns Menschen in einer ganz engen Beziehung zu leben. Das zeigt uns dann auch der Schöpfungsbericht. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Gott schafft uns zwar nicht als ihm Gleiche, aber ihm als Person entsprechende gegenüber. Als Menschen, zu denen er eine Beziehung aufnehmen kann, mit denen er reden, mit denen er Gemeinschaft haben kann. Und das tut er dann im Garten Eden. Das fällt uns an einer Stelle auf, wie intensiv er das tut, wo eigentlich schon der Schatten drauf liegt. 1. Mose 3, nämlich die Geschichte vom Sündenfall. Aber was sehen wir da? Warum versteckt sich Adam im Gebüsch? Weil Gott kommt. Abends, als es kühl wird, kommt Gott in den Garten Eden. Ganz offensichtlich scheint er das regelmäßig getan zu haben, um mit den Menschen, die er geschaffen hat, Gemeinschaft zu haben. Kommt Gott jeden Abend, der Vater, aus seiner himmlischen, unsichtbaren Welt in den Garten Eden zu Adam und Eva. Jeden Abend lustwandelt er mit ihnen zusammen durch den Garten seiner herrlichen Schöpfung. Freut sich mit ihnen an der Schönheit der Blumen, dem Gesang der Vögel, der Anmut der Gazellen und unterhält sich mit ihnen. Möglicherweise geht der Schöpfungsbericht selber auf diese Gespräche zurück, dass Gott Adam und Eva bei dieser Gelegenheit erzählt hat, wie er die Welt geschaffen hat. Und Adam hat später aufgeschrieben. Spricht einiges dafür, dass die ersten 4 Kapitel des Buches Mose von Adam selbst verfasst worden sind, als Chronologie und Überlieferung für spätere Generationen. Dann wären diese Kapitel Ergebnisse der von Anfang an enorm engen Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und seinen Geschöpfen Adam und Eva, den Menschen, die er sich zum Bild, zur Gemeinschaft mit sich geschaffen hat. Ich habe mal nachgeschlagen in der Konkordanz. Im Alten Testament kommt der Begriff Vater noch recht selten vor. Ich könnte jetzt fragen, wann das erste Mal. Aber das wäre sehr schwierig. Ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich nicht in der Konkordanz nachgeschaut hätte. Erst im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 6, ist im Alten Testament, wenn ich es recht gefunden habe, das erste Mal von Gott als dem Vater die Rede. Dabei ist es meistens in der Bibel so, wenn die Bibel das erste Mal von einer Sache spricht, hat das schon eine sehr grundlegende Bedeutung. Und so sehen wir auch hier, Gott der Vater steht im Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen. Es ist das Loblied Mose am Ende seines Lebens und er sagt, ist er nicht dein Vater und Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Dadurch, dass Gott uns geschaffen hat, sind wir zwar noch nicht seine Kinder, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass alle Menschen Kinder Gottes wären, Aber diese Aussage bestätigt, dass wir von der Schöpfung her zur Kindschaft berufen sind. Gott will, dass wir seine Kinder werden. Alle. Jeden Menschen, den Gott geschaffen hat, will er als sein Kind haben. Jeden Menschen, der auf dieser Erde das Licht der Welt erblickt, will er ein treuer und liebevoller Vater sein. Und das, liebe Geschwister, schon vor Anbeginn der Welt, schon unendlich lange vor der Schöpfung, hat Gott diesen Willen gehabt. Da waren wir kurz am Mittwochabend in der Gebetsstunde bei der Andacht schon gewesen. Und es passt so gut hierher, deshalb wiederhole ich es gerade nochmal. Am Mittwoch war das neutestamentliche Losungswort Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und vor ewigen Zeiten, erlaubt mir, dass ich nur mal ein griechisches Wort da sage, pro chronon aionion. Zwei Begriffe kennen wir. Eigentlich kennen wir sie alle als Fremdwörter. Pro heißt vor. Chronos können wir auch als Fremdwort, nämlich beim Chronometer. Das ist der Zeitmesser wörtlich, die Uhr. Und Aionion kennen wir auch im christlichen Zusammenhang als der Äon. Und da sehen wir genau, was das für eine enorme Aussage ist. Chronos, Zeitmesser, die Uhr, das ist im Griechischen die Zeit, die abläuft. Ich gucke auf die Uhr, 5 Sekunden sind vergangen, verstrichen, kann ich messen. Das ist genau die ablaufende Zeit. Der Äon ist die Weltzeit. Eigentlich ein schwieriger Begriff, kann einerseits Ewigkeit meinen, kann einen sehr großen Weltabschnitt meinen, etwa der mit der Schöpfung begonnen hat, in dem wir leben, kommt im Plural vor, lässt die Möglichkeit offen, dass es mehrere solche Weltzeiten gibt oder gegeben hat, von denen die Bibel nichts sagt. Was vor 1. Mose 1 war, wissen wir nicht, spekulieren wir auch nicht drüber. Wie dem auch sei, sagt aber diese Stelle, vor Ablauf irgendeiner dieser ganzen Weltzeiten, also ganz am Anfang, bevor irgendwas Messbares begonnen hat, als quasi außer Gott noch rein gar nichts da war, da schon hat Gott die Hoffnung ewigen Lebens verheißen. Da schon. Und wem hat er sie verheißen? Doch niemand anderem als uns. Den Menschen, die er in die Kindschaft ruft. Liebe Geschwister, schon vor ewigen Zeiten, ganz von Anfang an, heißt es, hat Gott uns gekannt, hat er uns im Blick gehabt und hat er beschlossen, unser Vater zu sein. Ich führe es einfach deshalb so aus, ich finde es begeisternd, wenn man da so zurückdenkt. Viel weiter, als wir uns überhaupt von unserem kleinen Verstand vorstellen können, hat Gott schon an uns gedacht, uns geliebt. Beschlossen, unser Vater zu sein und ewiges Leben zu schenken, das heißt ja nichts anderes, als dass Gott für ewige Zeiten ganz nah bei uns und mit uns leben will. Noch viel enger als am Anfang mit Adam und Eva im Garten Eden. Da kam er einmal am Tag, als es kühl wurde, in den Garten, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber in der Ewigkeit verlegt Gott seinen eigenen Wohnsitz und legt ihn mit dem Unseren zusammen. Das sagt Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, es ist der Wohnsitz Gottes, von Gott aus dem Himmel herunterfahren. Und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, also die Wohnung Gottes, bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Da wird sich dann sein Vater sein und unser Kind sein in unvorstellbarer Herrlichkeit vollenden. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Liebe Geschwister, wie sehr sehnen wir uns doch nach dieser Zeit, wo alles Leid, wo alle Schmerzen, wo alle Sorgen und Herausforderungen und Ängste überwunden sind und nur noch vollkommene Ruhe und Frieden uns umgeben. In der Gemeinschaft des Vaters. Dann wird diese Geborgenheit beim Vater, die Ruhe, der Friede im Vater, unser Leben vollständig umhüllen und prägen. Dann gibt es keine Unruhe und keine Sorge mehr, denn dann lebt der Vater sichtbar mitten unter uns. Im Alten Testament, hatte ich gesagt, kommt Gott als der Vater auffallend selten vor. Im Neuen Testament viele zig Male, im Alten, wenn ich es in der Konkordanz recht gefunden habe, nur 12 Mal. Eben hier bei Mose schon am Ende seines Lebens. Das ist einerseits überraschend spät. Da sind ja seit der Erschaffung des Menschen bereits mehrere tausend Jahre vergangen. Da gibt es bereits eine Heilsgeschichte mit Adam, mit Noah, mit Abraham, mit Isaak und Jakob. Und auch das reiche Leben des Mose mit Gott ist schon fast am Ende angelangt. Und da begegnet uns Gott das erste Mal als Vater. Andererseits habe ich nachgedacht, hat das wohl auch einen verständlichen Grund? Durch den Sündenfall ist die Vater-Kind-Beziehung zwischen Gott und dem Menschen erheblich beeinträchtigt. Der Vaterwille Gottes zu uns besteht zwar weiter, aber die Sünde hat einen tiefen Graben zwischen uns aufgerissen. Mir fiel das neulich beim Lesen auf, ich kam zum Bericht vom goldenen Kalb. Da hat ja dann Mose im Zorn zuerst einmal die Originaltafeln der 10 Gebote zerschmettert und Gottes Zorn war nicht geringer, wir wissen's. Gott sagt, ich mach dieses Volk kaputt. Die sind so unheilig, so halsstarrig, ich habe sie gerade erst aus Ägypten geführt. Ich vernichte sie mit Stumpf und Stiel und mache aus dir, Mose, ein neues Volk. Mose kann ihn umstimmen. Er lässt das Volk weiterleben. Aber er sagt, ich ziehe nicht mehr mit euch. Ich gebe euch einen Engel mit, aber ich selber will mit diesem Volk nicht mehr direkt Kontakt haben. Sie haben mich so zum Zorn gereizt, ich bringe sie sonst doch noch um. Mose kann ihn auch da umstimmen und Gott zieht mit ihnen. Und Mose baut eine Stiftshütte. Aber wo wird die Stiftshütte aufgestellt? Draußen vor dem Lager. Draußen vor dem Lager. Ich verstehe das so, dass diese Sünde auch gerade vom goldenen Kalb diesen Graben neu aufgerissen hat und Gott sagt, ich kann unter diesem unheiligen Volk nicht mitten unter ihnen wohnen, sondern ich bin draußen. Ich bin zwar nahe bei ihnen, aber nicht mitten unter ihnen. Und wir sehen dann bei aller väterlichen Fürsorge Gottes an seinem Volk eine deutliche Trennung. Und die wird erst in Jesus überwunden. Erst weil Jesus für die Sünde der Menschen am Kreuz stirbt, wird dieser Graben wirklich überbrückt. Kann die Vater-Kind-Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wieder richtig, vollständig in Ordnung kommen. Und das tut sie. Und wie gesagt, ich hatte ja Offenbarung angesprochen. Da sehen wir's. Da wird Gott mitten unter ihnen sein, nicht mehr draußen. Hier, da eine Stadt, wo die Menschen wohnen, eine Welt, und daneben Gott nahe dran. Nein, dann wird er mitten unter uns wohnen, weil durch Jesus dieser Graben zugemacht ist. Und dann haben wir im Neuen Testament 3 besonders schöne Stellen, wo wir nicht nur Vater, sondern Abba sagen dürfen. Beziehungsweise das erste Mal redet sie ja von Jesus, Markus 14. Abba, Vater, dir ist alles möglich. Im Garten Gethsemane, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und die beiden anderen bezeugen uns dann, deshalb gehören sie auch zusammen, weil wir in Jesus mit Gott versöhnt sind, haben wir auch seinen Geist der Sohnschaft empfangen und dürfen wie Jesus, Abba, lieber Vater, zum lebendigen Gott sagen. Eine haben wir als Lesung gehört, Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Galater 4, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Es bestätigt nochmal, nicht durch die Schöpfung allein sind wir schon Gottes Kinder. Das werden wir erst durch die lebendige Gemeinschaft mit Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist, den Gott uns dann schenkt. Aber durch Jesus und den Heiligen Geist sind wir dann wirklich Gottes Kinder. Und was bedeutet das für uns? Damit will ich zum zweiten Teil der Predigt kommen und dann auch zu dem Abschnitt, den ich als Predigttext gelesen habe. Das heißt, wir haben jederzeit einen offenen Zugang zu Gott. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Es kommt mit euren Anliegen zum himmlischen Vater. Er ist für euch da, denn er ist euer Vater. Er hat für unsere Nöte und Anliegen jederzeit ein offenes Ohr. Er hat immer eine offene Tür für uns. So wie wir es an der Geschichte vom verlorenen Sohn sehen, die man ja besser als Geschichte vom liebenden Vater beschreiben kann. Da war er in die Fremde gezogen, dieser Sohn, und hat sein ganzes Hab und Gut leichtfertig verprasst. Eines Tages kommt er zur Besinnung, als er so weit unten ist, dass es tiefer nicht mehr geht. Sein Leben ist ganz und gar an die Wand gefahren. Da denkt er, schlechter kann es mir bei meinem Vater auch nicht gehen. Und er macht sich auf den Heimweg. Und der Vater, der sieht ihn von Ferne. Das heißt, der Vater sitzt nicht vor der Glotze. Denn dann würde er Bonanza sehen oder das aktuelle Formel-1-Rennen oder in ein paar Wochen die beginnende Fußball-EM. Aber er sieht nicht Formel 1, er sieht nicht Bonanza, er sieht nicht Fußball, er sieht den Sohn. Von Ferne. Liebe Geschwister, was heißt das? Der Vater steht draußen vor der Tür und sieht sehnsüchtig nach dem Sohn, ob der nicht endlich nach Hause kommt, ob er nicht endlich zur Besinnung gekommen ist und sich auf den Heimweg gemacht hat. Voller Sehnsucht suchen seine Augen den Horizont ab, ob da nicht eine Gestalt auftaucht, die sich als sein so sehr vermisster Sohn erweist. Viele Tage, Wochen und Monate hat er so voller Liebe gewartet. Und dann kommt er, der Sohn, müde, heruntergekommen, zerlumpt, abgemagert. Denkt der Vater, na Freundchen, das wurde jetzt aber auch langsam Zeit. Das Geld ist versoffen und mit Weibern durchgebracht. Da fällt einem der alte Herr zu Hause wieder ein. Jetzt erst mal in die Wanne mit dem Kerl, der stinkt ja furchtbar. Und dann mal sehen, ob im Gesindehaus noch ein Strohsack für ihn frei ist. Und wenn er sich über viele Jahre der Buße gut bewährt hat und man seine Reue ihm abnehmen kann, dann sehen wir mal, ob wieder mehr drin ist. Liebe Geschwister, wäre das nicht eine mögliche, sogar die wahrscheinliche menschliche Reaktion gewesen? Aber Gott reagiert ganz anders. Der Sohn kehrt heim. Und da ist Gott nur noch der liebende Vater. Da sind bei Gott nur noch offene Arme. Gott kann auch anders. Er kann auch der strafende Richter sein, dem, der nicht heimkehrt. Aber über einen Sünder, der Buße tut, ist die Freude riesengroß im Himmel. Und da kommt nicht erstmal die große Moral- und Strafpredigt. Da sind nur noch offene Arme. Der Vater sieht ihn von fern und dann gibt's kein Halten mehr. Er läuft ihm entgegen, er nimmt ihn in die Arme, Gestank hin oder her. Er drückt ihn an die Brust und gibt ihm einen Kuss, mitten ins Schweinemist verschmierte Gesicht. Und er setzt ihn wieder unmittelbar und sofort in alle Rechte als Sohn ein. So ist Gott der Vater. Liebe Geschwister, auch zu uns. Wenn wir in Sünde gefallen sind und wir kehren um und tun Buße, dann sind nur offene Arme beim Vater. Ein offenes Herz, voller Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben also jederzeit offene Türen, offene Arme und ein offenes Herz beim Vater. Und wir sehen weiter in den folgenden Versen, der Vater hat offene Hände für seine Kinder. Verse 9 bis 11. Wer ist unter euch Menschen, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gebe? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gebe? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Da könnten wir jetzt nochmal alles mit hineinnehmen, was neulich in der Predigt gesagt war. Gott gibt nur das Beste. Alles das passt da auch wieder mit hinein, weil er der Vater ist, der uns liebt. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, ich will nur daran erinnern. Ich darf sagen, mir ist dieses Wort im Moment in einem ganz konkreten Anliegen persönlich auch sehr wichtig und tröstlich geworden. Wir ziehen jetzt ja um, hatte ich schon erzählt, und Sie wissen es ja auch. Und Gott hat uns nun aber vor 9 Jahren in Neuwied auf wunderbare Weise ein Haus geschenkt. Das müssen wir jetzt verkaufen. Und das zieht sich. Damit sind finanzielle Risiken und Nöte verbunden. Und da hat mich die Frage bewegt. Da kommt man dann schon ins Fragen. Kann es sein, dass das Haus, das uns Gott vor Jahren geschenkt wird, uns heute zum Fallstrick wird? Kann der Fisch, den Gott uns schenkt, wenn wir ihn auf dem Teller haben, zur Schlange werden? Kann das Brot, das er uns gibt, zum Stein werden, wenn wir hineinbeißen wollen? Gibt Gott solche Gaben? Ihr versteht, warum mir dieses Wort zum Trost geworden ist. Es sagt uns nein. Gottes Gaben sind umgekehrt. Er gibt uns gute Gaben. Da ist mir dieses Wort eine ganz große Stärkung und ein gewaltiger Trost geworden. Manche meinen, das Wort Gottes wäre wirklichkeitsfremd. Aber ich erlebe immer wieder das reine Gegenteil. Gottes Wort spricht unmittelbar, kraftvoll und gewaltig in die Herausforderungen unseres Alltags, unseres Lebens hinein. So hat es auch Hudson Taylor erfahren. Ihr werdet noch immer wieder mal das eine oder andere Beispiel aus dem Leben Hudson Taylors von mir hören. Er ist für mich eine der ganz großen Gestalten und Glaubensvorbilder, denn er hat wie ganz wenige andere in diesem völligen kindlichen Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen gelebt. 1866 ist er ausgereist wieder nach China als Missionar und hatte nun 18 Erwachsene und 4 Kinder mit dabei. Und sie sind ausgereist allein im Vertrauen auf den Herrn. Und da gab es viele Bedenken gegen diese Ausreise, denn Hudson Taylor wollte sich in der Art seiner Arbeit nicht von Missionsgemeinschaften und deren Regeln bestimmen lassen. Er wollte allein im Vertrauen auf den Herrn und nach den Wegweisungen Gottes arbeiten und hatte keine Missionsgesellschaft und kein Komitee zu Hause, das ihn vertreten hat und das für ihn geworben hat und Spenden gesammelt hat. Und deshalb war einer der Haupteinwände, man wird euch schlicht vergessen da draußen. China, das ist doch im Prinzip auf der anderen Seite der Welt. Fernsehen gab es ja auch noch nicht. Wenn euch daheim kein Komitee vertritt, wird man euch schlicht aus den Augen verlieren. Man hat ihnen gesagt, es gibt in England so viele Aufgaben, ihr werdet in kurzer Zeit ohne Mittel sein, weil die Leute für was anderes spenden. Was war die Antwort von Hudson Taylor auf diese so logischen Argumente? Er sagte, ich habe meine Kinder bei mir. War mittlerweile verheiratet, hatte Kinder. Es ist für mich keine Schwierigkeit daran zu denken, dass die Kleinen morgens ihr Frühstück, mittags ihr Mittagessen und vor dem Zubettgehen ihr Abendessen haben müssen. Wie könnte ich das vergessen? Ich kann unmöglich glauben, dass unser himmlischer Vater weniger liebevoll und fürsorglich ist als ich. Ein schlichter, eindrücklicher Gedanke. Kann es sein, dass Gott in seiner Fürsorge als Vater weniger fürsorglich ist, als wir es als Eltern doch ganz selbstverständlich sind? Unmöglich, im Gegenteil. Wenn schon ihr, die ihr böse seid, wie viel mehr der Vater im Himmel? Hudson Taylor hatte die Liebe Gottes vor Augen und das befreite ihn zu einem unbesorgten, zuversichtlichen und kraftvollen Leben. Und das wünsche ich mir für uns alle heute, dass Gott uns seine Liebe durch sein Wort immer tiefer in unsere Herzen hineinmalt. Dass unser ganzes Leben ergriffen und getragen ist vom tiefen Erkennen der Liebe Gottes. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die letzte Nennung in der Bibel. Die letzte Nennung der Bibel von Gott als dem Vater bringt noch einen neuen Gedanken dazu, einen wichtigen. Offenbarung 14, Vers 1. Von den 144.000 Versiegelten der Endzeit heißt, sie tragen den Namen seines Vaters an ihrer Stirn. Das ist ja mitten in der Zeit der endzeitlichen antichristlichen Verfolgung. Da werden die versiegelt. Das heißt, es ist der Schutz und die Geborgenheit Gottes. Gott schreibt ihnen seinen Namen auf die Stirn und markiert, die gehören zu mir. Die stehen unter meinem Schutz, unter meiner Fürsorge. Wie das Wort Gottes sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, vollkommen geborgen, umgeben, umhüllt vom Herrn. So sorgt Gott für uns, so bewahrt er uns. Und jetzt gleich, liebe Geschwister, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, da feiern wir sehr viel von dem, was wir gerade gehört haben. Wir feiern, dass der Zugang zum Tisch des Herrn frei ist, weil Jesus die Sünde, die Schuld weggeräumt hat, die uns vom Vater trennt. Wenn wir es für uns persönlich angenommen haben, haben wir freien Zugang zum Tisch des Herrn, zu seinen Gaben. Der Zugang zur Gemeinschaft mit dem Herrn ist frei. Die Tischgemeinschaft hat ja in der biblisch-orientalischen Welt eine Bedeutung, die viel höher ist als bei uns. Karl May-Leser wissen das ungefähr. Das geht so weit, wenn sogar ein Feind bei einem anderen und zum Essen ist, in sein Zelt gekommen, am Tisch sitzt, der hat nicht ihn erkannt, sondern meint, es wäre ein ganz anderer. Und er erkennt ihn und sieht, es ist sein böser Feind, er darf ihm nichts tun. Im Gegenteil, wenn ein anderer kommt und will ihm ans Leder in seinem Zelt, er muss seinen Todfeind beschützen. So heilig ist die Tischgemeinschaft. In diese Gedankenwelt hinein spricht die Bibel, wenn sie uns an den Tisch des Herrn lädt. Am Tisch des Herrn ist Geborgenheit, Schutz, Zuflucht. Wenn wir das Heil in Jesus angenommen haben, dann gehören wir dazu, dann dürfen wir mitfeiern und uns in der Feier des Abendmahls an der Liebe und der Fürsorge Gottes, unseres Vaters, freuen. Amen.